Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien.
Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie frieren. Menschen spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung Frieden lenken.
Ja, dann herzlich willkommen bei einer neuen Folge Irgendwas mit Menschen. Heute zu Gast Matthias, hi.
Hi, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, gerne. Wir haben das relativ spontan gemacht. Wir kennen uns schon ein bisschen länger aus anderen Kontexten, aus dem Interwebs.
Aus diesem Internet, ja.
Genau. Und wir haben schon länger vorgehabt, ein Gespräch zu machen. Jetzt hat's geklappt, spontan. Du bist nach Mainz gekommen. Mhm. Wir sitzen hier in meinem wunderschönen Wohnzimmer. Matthias hat vorhin die Haltestelle verpasst. Deswegen können wir jetzt erst starten, aber das muss euch gar nicht interessieren. Matthias, schön, dass du da bist.
Ja, Profi-Tipp an alle, die mal Mainz besuchen, immer schön die Haltetaste im Bus drücken. Das ist hier wichtig.
Ja, der Bus hat noch so langsam gemacht und dann durchgestartet. Ja, das war sehr schön. Aber alles gut, wir sind dann noch einen Kaffee trinken gegangen bei Kaffee Müller und haben da erstmal den Schock verdaut sozusagen. Gut, Matthias, magst du dich mal vielleicht kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Sehr gerne. Ich bin derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Köln im Projekt OER Labs. Da geht es um Open Educational Resources. Das sind freie Lehr- und Lernmaterialien. Warum ich allerdings eher hier sitze, wird den Grund haben, dass ich in Köln an der Technischen Hochschule Köln den Studiengang Pädagogik und Management in der sozialen Arbeit begonnen habe und darüber dann auch auf dich, Bene, und deine Online-Aktivitäten aufmerksam geworden bin, weil ich tatsächlich so in dieses Feld der sozialen Arbeit wurde ich eher so, naja, was, ich habe mich da vielleicht selber reinkatapultiert, könnte man sagen, weiß ich nicht so genau, weil ich eigentlich grundständig habe ich in Magdeburg mich eher mit der Medienpädagogik auseinandergesetzt, dort im Studiengang Medienbildung hieß der, audiovisuelle Kultur und Kommunikation, und habe auch vorher eher einen Programmierer-Background.
Okay.
Also ich habe so ein bisschen gebraucht, bis ich meinen Weg ins Soziale und Pädagogische gefunden habe und bin dann da so in der sozialen Arbeit am Ende gelandet. Hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass in dem Masterstudiengang an der TH Köln ich nicht der Einzige mit so einem medienpädagogischen Background bin. Habe mich dann allerdings in einem interdisziplinären Studiengang als einziger Medienfuzzi sozusagen wiedergefunden mit Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern sowie noch ein paar anderen Studiengängen und vor allem halt mit Leuten, die Bachelor soziale Arbeit gemacht haben.
Programmierer-Background heißt, du hast tatsächlich eine Ausbildung gemacht als Informatiker, oder wie sieht das aus?
Genau, also ich irgendwann damals, dass die jungen Hörerinnen und Hörer, für die war ja das Internet wahrscheinlich schon immer da. Für uns beide war es ja eher so, das kam dann da irgendwann mal dazu, so Computer und Internet. Und irgendwann dachte ich mal, ja, wie macht man denn so eine Webseite schon in der Schulzeit? Hab mir dann selber ein bisschen was angeeignet, weil gab auch keine Angebote in meiner Stadt, die ich hätte wahrnehmen können, beziehungsweise im Bekanntenkreis. Und habe mich dann nach dem Abitur quasi entschieden, was soll ich jetzt machen? Dann war so ein bisschen die Sache Informatik studieren oder halt nochmal gleich eine Fachinformatiker-Ausbildung machen, und dies ist dann geworden. Und dann habe ich da schön 3 Jahre lang mit Berufsschule und Programmieren in der Firma arbeiten, Dasein sozusagen, meine Programmiererkarriere begonnen, die ich dann danach wieder abgebrochen habe.
Okay, was waren deine Sprachen?
PHP viel und sonst halt so ein bisschen JavaScript-Gedöns. Weiß nicht, ob wir das ausführen sollen.
Nö, hat mich jetzt persönlich interessiert. Die ersten Zuhörer springen schon wieder ab. Dann machen wir den Spin. Wie bist du zur sozialen Arbeit gekommen? Wie kam das Pädagogische, das Soziale irgendwie auf die Tagesordnung?
Kann man vielleicht abkürzen, aber viele kennen das vielleicht aus dem Informatikbereich. So, man hat da ja Projekte und dann macht man die und dann führt man da halt Sachen aus, und da geht's ja dann auch viel. Also bei mir, das waren halt Telefonanlagen, Server, die wir da in der Firma gemacht haben. Also das hat jetzt alles nicht so mit den pädagogischen Zielen oder Bildung im weitesten Sinne zu tun gehabt. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, was kann man da noch machen? Und bin dann, wie es auch manchmal so im Leben ist, über sehr viele Zufälle nach Magdeburg gekommen in den Studiengang Medienbildung, weil ich ganz lange was gesucht habe, was so in der Schnittstelle von Pädagogik und halt aber auch Programmieren und Informatik ist, so, was ich gar nicht so einfach fand damals. Und eine Freundin von einer Freundin hat dann hinter meinem Rücken bei der Fête de la Musique in Berlin vom Studiengang Medienbildung erzählt. Und ich habe ja da gerade mich überall beworben und dachte so, hey, was hast du gerade erzählt? Da muss man programmieren und man macht was mit Medienbildung. Wie heißt das nochmal und wo ist das? Und dann fiel die Wahl auf Magdeburg sozusagen.
Okay. Und jetzt nochmal vertieft in Köln.
Das war dann halt nochmal so ein bisschen so ein anderer Sprung, weil an der TH Köln zumindest gibt es nichts im Master, was jetzt Medienpädagogik per se ist. Da war nur eine berufsbegleitende Masterstudiengang möglich und deswegen habe ich mich dann, also erstmal von dem Titel so Pädagogik und Management soziale Arbeit erstmal nicht so angesprochen gefühlt, aber die TH Köln hat ein sehr großes Institut für Medienpädagogik und Medienforschung, die auch den Studiengang mit betreuen. Und da bin ich dann halt ein bisschen blauäugig, habe ich mich mal beworben und saß dann in den Auswahlgesprächen und da waren alle sehr nett und alles sehr durchstrukturiert und ich habe mir dann halt so eine neue Erfahrung, also manchmal muss man ja ein bisschen über seine Komfortzone raus, das hat, würde ich sagen, in dem Studiengang total geklappt. Weil wenn man aus so einem Bachelor kommt, wo halt alle so auf Medien geeicht sind und alle so verstehen, was man sagt meistens, war dann auch nochmal im Master so bei den Vorträgen in den Seminaren und so, war dann schon die Erfahrung, okay, nee, Big Data und so, das ist jetzt hier nichts, wo ich nichts mehr erklären muss oder so, sondern da muss man nochmal ganz in den einführenden Austausch, würde ich sagen. Mhm. Also war für mich auch sehr spannend, da halt so eher interdisziplinär dann tatsächlich über das Thema Medien zu reden, so mit all den Hürden, die das halt auch mit sich bringt.
Willkommen in der sozialen Arbeit, wollte ich sagen. Ja, weil das ist tatsächlich, also wir versuchen das auch runterzubrechen, würde ich sagen, heute in dem Podcast. Weil wenn wir uns zwei austauschen, im Vorgespräch haben wir das schon gemacht, dann wird es schnell irgendwie nerdig. Zumindest nicht nachvollziehbar für den gemeinen Sozialarbeiter, die gemeine Sozialarbeiterin. Wir versuchen, alle mitzunehmen heute. Gut, willkommen in der sozialen Arbeit, das haben wir hinter uns. Ganz kurz noch, du hast verschiedene Projekte auch, verschiedene Seiten, du hast Blogs. Magst du kurz was dazu sagen? Die verlinke ich auch unten und dann steigen wir eins ins Thema heute.
Mein Hauptblog ist ja matthias-andrasch.de und nebenbei habe ich so jährlich, glaube ich, immer ein neues Blogprojekt, was dann floppt tatsächlich. Gerade ist es die-webwissenschaftler.de, wo ich jetzt die vorherigen Blogprojekte draufgezogen habe. Gleich Disclaimer, ich habe keine große Reichweite so. Ab und zu kommt mal jemand über die Google-Suche auf meine Seiten. Aber ich betrachte das Bloggen halt auch eher so in der Netzwerktheorie. Gibt es so eine Theorie, die heißt Weak Ties, die schwachen Verbindungen, die Gruppen so wieder, also so verschiedene Gruppen überbrücken und dann Gruppen in Verbindung bringen, so auch wenn dann halt einzelne Leute da die Brücke aufbauen sozusagen. Und für mich ist Bloggen so ein bisschen das, weil man publiziert manchmal Sachen und dann werden die Jahre später erst aufgegriffen von irgendwem anders und der macht was damit.
Kann man vielleicht auch sagen, die meisten Artikel, wenn ich das richtig verfolge, publizierst du unter einer CC-Lizenz.
Genau, alle sind unter einer CC BY-Lizenz und ich versuche den Weg jetzt auch weiterzugehen. Ich hatte jetzt eine Printanfrage für das Heft Computer und Unterricht. Da ist gerade einer meiner ersten Printartikel, glaube ich, den ich so alleine geschrieben habe. Und da habe ich mich vorher auch sehr stark in Verhandlungen drum bemüht, dass die unter einer CC-Lizenz befreit werden sozusagen. Mhm.
Wir wollen alle mitnehmen, habe ich vorhin gesagt. Jetzt ganz kurz müssen wir, glaube ich, erklären, was ist eine CC-Lizenz? Magst du das machen kurz?
Sehr gerne. Wenn man jetzt erstmal ganz klassisch guckt in das Urheberrecht, ist es halt so, wenn ich halt einen Blogartikel schreibe, ist das egal, ob der jetzt da kostenfrei auf meinem Blog ist oder nicht. Theoretisch, wenn der Bene vorbeikommt und denkt, cooler Blogartikel, den will ich ja für irgendwas verwenden, den haue ich jetzt auch mal auf meinen Blog drauf, müsste er mich dafür ganz klassisch fragen, weil sonst könnte ich ihm dann per Anwalt einfach eine Abmahnung schicken und sagen, hier, du hast mein Urheberrecht verletzt. Also es läuft immer nach dem System Urheberfragen und Nutzungsrecht bekommen sozusagen. Dann müsste ich halt mit dir einen Vertrag machen oder mit dir halt informell sprechen und darauf hoffen, dass das alles gut geht. Du müsstest mir vertrauen und sagen, okay, der Matthias wird mich schon nicht verklagen, ich spreche das gut mit ihm ab. Und die Creative Commons Lizenzen im Internet wollten genau das vereinfachen sozusagen, dass man da einfach ein kleines Icon hat, was auf den Lizenztext verweist und das packe ich unter meinen Blogbeitrag und da steht dann Creative Commons by 4.0 zum Beispiel als Version und damit sage ich, ich gebe den Blogbeitrag im Internet frei Unter der Bedingung bitte, dass mein Name genannt wird und dann mussten noch Sachen wie die Lizenz verlinkt werden und dann kannst du den einfach so in deinen Blog kopieren und schreibst dann drunter Text von Matthias Andrasch unter CC BY 4.0. Lizenz, verlinkst die Lizenz und damit kannst du den schon weiterverwenden. Und was du dann damit machst, ist erstmal dir überlassen. So, du kannst ihn in der Bildung einsetzen, du kannst ihn für Workshops einsetzen. Das ist so, die CC BY ist da so mit die einfachste Lizenz. Und dann gibt es noch ganz verschiedene Unterarten, die jetzt ein bisschen zu weit führen wollen, aber da kommen dann Bedingungen dazu sozusagen.
Genau, das ist ein sehr ausdifferenziertes System. Auch nicht unproblematisch zu teilen, weil auch abgemahnt werden kann, wenn nicht richtig auf die Lizenz verwiesen wird. Aber wir wollen gar nicht abschweifen, vielleicht nur kurz der Hinweis. Das Ganze gibt es auch für Bilder, Grafiken, Videos, Texte, alle Medienformate, die man sich vorstellen kann. Habe ich ein Interview geführt mit dem Pixabay-Mitgründer, ist auf meinem Blog benedikt-geier.de nachzulesen. Ist eine spannende Sache auch für Sozialarbeitende tatsächlich, weil gerade wenn es darum geht, Flyer zu erstellen, für die Homepage Bilder zu nehmen und das Budget ist nicht da und man kann keinen Fotograf bezahlen dafür, dann einfach mal auf solchen Plattformen sich umschauen und dann kann man wirklich Public Domain, also öffentlich nutzbare Werke sich herunterladen, die auch wirklich was hermachen. Gut, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, aber ist gar nicht so schlimm. Du kommst wahrscheinlich häufiger in die Situation, dass du eigentlich für Menschen, die im Internet sich bewegen und die gang und gäbe sind, so ein bisschen für alle, die so ein bisschen das verfolgen, was da so stattfindet, die sind eigentlich nicht erklärungsbedürftig, wenn du auf einer Session bist oder auf einem Talk oder sonst irgendwas. Da sind Leute, die wissen, wovon du redest, man muss nicht groß ausholen. Findest du dich jetzt auch im Studium häufiger in der Situation, so ein bisschen erklärbar zu sein? Also Internet zu erklären?
Ist, glaube ich, eine total berechtigte Frage. Ich glaube, also was ich auch ja immer versucht habe, ist aus der Erklärbärnummer rauszukommen sozusagen, die man, glaube ich, manchmal automatisch so innehat, wenn man sich halt über verschiedene Professionen austauscht. Es kann aber ganz spannend sein. Was ich allerdings so im Master jetzt beobachtet habe, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, dass ich da der Erklärbär sein musste, außer wenn wir jetzt so Spezialthemen Big Data, irgendein Programmierer, Nerdkram oder so. Weil sonst würde ich jetzt auch sagen, sind also was man so mit neue Medien mal beschrieben hat und das Smartphone und die ganzen Kommunikationsphänomene wie WhatsApp, wir können ganz schnell chatten, sehen, wer was gelesen hat, die sind eigentlich so im Alltag drin. Also die Auseinandersetzung hatte ich im Master nie. Also wenn geht es tatsächlich eher so drum, was machen wir jetzt mit der Situation? Ist es jetzt, wie tiefgreifend ist das jetzt? Wie müssen wir reagieren? Und halt, was man natürlich jetzt auch an ganz vielen Orten noch merkt, was jetzt auch, also manchmal denke ich, es wird weniger, manchmal nicht, so Vorbehalte gegen Medien, die sich so dann auch nur auf einzelne Studien stützen. Also auch das, was man halt so jetzt in der Fake-News-Debatte so ganz vielen Leuten so vorwirft, dass die sich ja dann nur die eine Studie nehmen oder halt eine komplett falsche Studie nehmen und daraus einen Beitrag basteln. Das sehe ich halt auch in so manchen Debatten, wo so Vorbehalte auch im Kita-Bereich gegen Medien und so sind. Da wird dann ganz schnell mit nur einer Studie irgendwo aus der, die dann mit Gehirnscans gemacht wurde, wird ganz schnell geschossen. Die Studie ist dann auch nur mit Erwachsenen gemacht, aber die wird dann so als Aufhänger genommen. Und das ist nicht direkt Fake News, aber es ist ja schon nicht so eine ausdifferenzierte Betrachtung mit den Sachen. Und da kommt man, glaube ich, schnell in so eine Rolle, dass man dann auch vielleicht so ein Überzeugungsbär ist oder so, wo man versuchen will, ja, hier ist das ist jetzt, aber ich sage euch jetzt meine Seite. Und da muss man, glaube ich, auch reflektieren, dass man ja auch auf so einer gewissen Seite irgendwie ist, wo man sich natürlich auch jetzt nicht jede abstruse Studie nimmt, die vielleicht irgendwas dagegen sagt, sondern aber sich schon dann ein umfassendes Bild versucht zu machen und dann zu sagen, gut, wir haben die und die Studie, aber wir haben auch die und die und die und die sagen halt, da passiert überhaupt nichts oder wir können es halt nicht sagen, es ist halt schwierig so und wir müssen jetzt damit umgehen. Und aus dieser Überzeugungsbärnummer rauskommen, das hat mich, glaube ich, der Master so ein bisschen gelehrt, dass man dann eher der Weg ist, so Leute Erfahrungen machen zu lassen oder halt in den eher, also immer bemüht zu sein, einen offenen Dialog zu führen.
Okay, warum wir heute auch zusammensitzen, ist so eine Schnittmenge, ist irgendwie soziale Arbeit und Daten oder soziale Arbeit und Digitalisierung. Der Podcast heute weicht ein bisschen davon ab, weil ich keinen Teaser online gestellt habe, weil das wirklich sehr spontane Nummer war. Das heißt, Zuhörerinnenfragen werden heute nicht vorkommen, aber ich glaube, wir kommen auch so in ein lockeres Gespräch einfach. Was ist dein Bezug zu sozialen Arbeit und wo siehst du da den Bereich der Digitalisierung? Wo siehst du Problemfelder? Wo siehst du Chancen? Wie ist dein Eindruck von diesem großen Komplex?
Erstmal vielleicht, wir können es ja heute so machen, wir werfen die Fragen auf und dann dürfen die Hörerinnen und Hörer das am Ende beantworten.
Ja, super.
Weil
ja,
tatsächlich, wenn du mich nach dem großen Komplex fragst, dann bin ich auch zu der Einsicht gerade gekommen, es geht halt jetzt auch ein bisschen mehr darum, so offene Fragen zu formulieren tatsächlich. Mhm. Also ich bin jetzt auch keiner, der hier jetzt mit Antworten für die soziale Arbeit kommt. Tatsächlich, was, glaube ich, so eine Diskussion ist, die ich mitverfolgt habe, auch in der Studiengangsgestaltung zum Beispiel, ist ja die Frage, machen wir jetzt die Auseinandersetzung mit Medien, fokussieren wir die in einzelne Seminare oder versuchen wir das sozusagen seminarübergreifend als so Thema, was halt alle behandeln müssen, zu verankern. So, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile, vor allem diese übergreifende Verankerung, die jetzt auch zum Beispiel in Köln gewählt wurde, so. Die ist meiner Meinung nach total richtig, aber die muss dann halt auch irgendwie gemacht werden und ist halt dann schwer zu überprüfen, so, weil man halt nicht an den Seminaren sehen kann, wurde da jetzt was mit Medien gemacht oder nicht. Und dann haben wir noch das Problem, dass dazu kommt so eine kleine, das läuft jetzt so unter dem Schlagwort Postmedialität, dass man eigentlich gar nicht mehr trennen kann, wann benutze ich jetzt Medien, wann nicht. Dadurch, dass du das Smartphone in der Hosentasche hast, bist du potenziell immer schon im Medienkontext. Und dazu würden jetzt noch die Leute aus der Medienbildung, aus der Bildungstheorie zum Beispiel kommen und sagen, ja, sämtliches Lernen verläuft sowieso irgendwie in irgendeiner Form medial, genau, Sprache. Da ändert sich gar nicht so viel. Deswegen würde ich aber sagen, und das habe ich auch mit meinem Artikel Data Breakthrough so ein bisschen versucht zu machen, dass sich da schon ein tiefgreifender Wandel aufgetan hat. Und den habe ich auch für die Medienpädagogik gesehen. Und dass eigentlich Medienpädagogik jetzt gar nicht mehr so ein Spezialgebiet sein kann, weil es so allumfassend ist. Mhm. Und dass das nicht mehr in der Form geht, wie ich das gesehen habe, bei eher passiven Medien wie Computerspielen, die dann natürlich auch durch Online-Computerspiele wurde es auch wieder interaktiv. Aber das waren ja alles Sachen, die hat man angemacht, ausgemacht. Da hat man irgendwie gesehen, was da jemand gemacht hat. Und jetzt ist man ja so in ganz, ganz durchmischten Zeiten sozusagen, wo mit dem Smartphone mal kurz das gemacht wird, dann wird das gemacht, das ist irgendwie alles allzeit verfügbar, man hat überall WLAN so, also es verwebt sich ja immer mehr mit dem Alltag und diese Grenzziehung, auch die in der Untersuchung oft gemacht wurde, wann ihr macht jetzt mal ein Medientagebuch und sagt mal, wann ihr hier wie Medien benutzt habt. Die wird ja jetzt immer komplexer, sage ich mal. Es ist ja nicht mehr Aufstehen, Radio und dann, sondern dann hat man vielleicht schon 5 News gecheckt und gleichzeitig noch den Freunden geschrieben, Kommunikation gehabt, dann hat man sich über das aufgeregt so. Also es geht so über und dann kommen wir auch in den kommerziellen Bereich, dass da auch ganz viele Daten dann wieder für Online-Shopping und so weiter erhoben werden. Das macht man jetzt auch noch, wo man früher dann eher untersucht hätte, wann gehen Leute in den Laden, wie kaufen die ein so. Das passiert jetzt auch zum Teil online. Also es wird alles so eine Gemengelage. Wo ich jetzt nicht mehr so richtig argumentieren könnte, gut, das ist jetzt so ein Feld Medienpädagogik, wo ich jetzt sage, da sind wir ganz klar zuständig und sobald jetzt, weiß ich nicht, die Smartphone-App gewechselt wird, da sagen wir jetzt, nö, das ist jetzt nicht mehr unser Bereich irgendwie.
Es hat ja auch in dem Alltag der aller eigentlich auch Klientinnen und Klienten, also mit Menschen, mit denen wir arbeiten, ist auch dieser ständige Verfügbarkeit der Medien natürlich verfügbar und eine oft aufgegriffene, sehr an der Oberfläche, wie ich finde, geführte Diskussion ist beispielsweise die, Klientinnen und Klienten nutzen natürlich selbstverständlich, wie wir auch, WhatsApp, andere Messenger-Dienste, Facebook und so weiter. Und es ist interessant zu beobachten, dass in regelmäßigen Abständen auch in dem Netzwerk Sozialarbeit, Sozialpädagogik auf Facebook regelmäßig Diskussionen hochgespült werden. Ja, wie ist das denn? Darf ich mit meinen Klientinnen tatsächlich über WhatsApp kommunizieren? Darf ich da Angebote unterbreiten? Darf ich da psychosoziale Beratung machen oder sonst was? Findest du das, ist der richtige Ansatz, so in das Thema einzusteigen, tatsächlich über solche Diskussionen? Oder sagst du, nee, es ist wirklich ein größeres Blickfeld nötig, um das zu greifen, was gerade passiert, was du mit Data Breakthrough gesagt hast?
Ich würde jetzt spontan erstmal auf das größere Bild springen, wobei ich die Diskussion total berechtigt finde, aber die die sind halt auch immer sehr temporär, sag ich mal, weil sich ja dann Veränderungen ergeben. Was ich bis jetzt in der sozialen Arbeit beobachtet habe und was ich da eigentlich ganz charmant fand, war ja immer so der Drang zur Lebensweltorientierung. Nur mal den Vergleich zu ziehen, wenn es um WhatsApp geht, zum Beispiel in der Schule, hatten wir jetzt ja jahrelang die Debatte WhatsApp an der Schule und sämtliche Datenschützer und Datenschützerinnen haben ja auch immer gesagt, nee, laut den rechtlichen Bedingungen so undenkbar, geht halt nicht, amerikanischer Server, so ähnlich, was man mit Facebook hat. Mhm. Und auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich dann auf das Argument beziehen, WhatsApp ist ja Freizeit, damit haben wir nichts zu tun sozusagen. Was jetzt ja nach den all den Jahren und den Diskussionen meiner Ansicht nach passiert ist, ist überhaupt nichts. Also WhatsApp schwappt jetzt in die Schule, so was, was man schon vor 3-4 Jahren hätte sagen können, ja, das wird euch irgendwann überrollen, weil jeder das nutzt und jetzt schon in der 4. Klasse so Gemengelagen sind, jemand wird nicht in die Gruppe gelassen, dann gibt's natürlich Stress im Klassenraum, das muss der Lehrer oder die Lehrerin wieder verhandeln, so, also frühzeitige Auseinandersetzung hilft da halt immer, um schon mal so das Phänomen abschätzen zu können und ich bin da voll dabei, was auch Felix Schaumburg und Guido Brombach zum Beispiel in ihrem Podcast Bildung Zukunft Technik letztens gesagt haben, die haben auch gesagt, ja, diese Argumentation, WhatsApp bleibt draußen aus der Schule, funktioniert überhaupt nicht, weil man muss das innerhalb thematisieren, weil dann auch die Schülerinnen und Schüler ganz schnell merken, das ist halt auch ein Teil öffentlicher Raum, den sie da bespielen und der kann auch wieder diskutiert werden. Also die haben dann so Zitate rausgenommen und dann lassen sich so Sachen, also die Grenze zum Mobbing ist eh sehr hoch, aber auch so böse Postings oder so, die dann anonymisiert vor der Klasse verhandelt werden oder so, dann ist das auf einmal ein Thema und dann beruhigt sich das ganz schnell wieder, wenn das behandelt wird. Deswegen würde ich da sagen, soziale Arbeit war da schon immer so vielleicht im Vorteil, da mehr nach Lebensweltorientierung zu schauen. Was es natürlich bedingt, also was ich sehe so, ist dann halt sich so ein bisschen sich selber in die Tasche lügen, könnte man es vielleicht nennen, weil wenn wir auf die E-Mails gucken, die verschickt werden, so wo vielleicht Berichte drin sind und so weiter, das geht ja mit sämtlichen Datenschutzgesetzen in Deutschland überhaupt nicht konform und selbst wenn man dann seit Snowden weiß man halt, dass eine Mail, die man unverschlüsselt da durch die Gegend schickt, potenziell halt relativ leicht abzufangen ist. Also deswegen hätte es da ab dem Punkt eigentlich eine Riesendiskussion über, wie können wir sämtliche Kommunikation innerhalb der sozialen Arbeit verschlüsseln. Und da fehlen mir meistens auch so die Visionen in Deutschland, dass man zum Beispiel einen verschlüsselten Messenger braucht. Das war ja bestimmt auch seit 5 bis, berichtige mich gerne, mehreren Jahren absehbar. Entweder tut man sich dann halt mit Leuten von Signal oder so zusammen, aber das ist halt eine Sache da, wenn man das wirklich sicher will, dann muss man da auch was investieren und sich mit an der Infrastruktur beteiligen. Oder man lässt es halt und muss dann halt mit den Sachen arbeiten, die da sind und die sich etabliert haben sozusagen. Ganz okay finde ich da diesen Ansatz, dass man sozusagen Kommunikationsanbahnung kann da stattfinden und alles andere lagern wir dann aus. Finde ich eigentlich einen ganz pragmatischen Weg, weil man muss ja auch öffentliche Räume spielen sozusagen. Also dieses, wir machen da nichts und wir haben aber auch selber nichts, beziehungsweise wir bieten halt eine Webseite an und da kommt keiner drauf, funktioniert ja auch nicht, wird ja dem Auftrag nicht gerecht. Aber dann haben wir natürlich dieses Riesenproblem, deswegen wäre ich für eine größere Sicht der Metadatengeschichte. Das heißt ja, selbst wenn wir gar nicht wissen, was du mit einer Klientin oder einem Klienten besprichst, wissen wir ja aus sämtlichen Sachen, selbst wenn du den anrufst, dass da schon mal eine Verbindung besteht. Also es geht immer ganz stark um die Machtfrage, auch wer kann sowas einsehen, Staat oder andere Unternehmen, Dienste. Und das ist ja ein Problem, was uns alle überrollt. Und da würde ich die soziale Arbeit nicht mal alleine sehen, weil kommt auch ganz schnell in der Wissenschaft an so ein forschungsethisches Dilemma. Weil natürlich, wenn ich eine Umfrage zu psychischen Störungen teile auf Facebook oder auch sonst wo, überall, wo halt ein Tracking mitläuft, dann kann ich da theoretisch irgendwann mal die Gruppen rausrechnen, die halt so eine Umfrage ausfüllen und dann ist das ja schon ein begrenztes Feld. Also deswegen, das überrollt, glaube ich, auch gerade die Wissenschaft so und das sehen die auch noch nicht so ganz, dass alles, was man so ganz lange gemacht hat mit anonymen Fragebögen rausschicken, einsammeln und so, dass das jetzt auch da diese Kommunikation, dass da ein Fragebogen geteilt wird, schon mal sichtbar ist. Und da geht es noch gar nicht so um die Inhalte, was da jetzt drinsteht, kann ja auch sein, überhaupt keine Anzeichen dafür. Aber das ist, glaube ich, so ein Problem, dass man auch, was vor allem mit Big Data kommt, dass man so Gruppen rausrechnen kann und darüber Aussagen treffen kann und gar nicht so über das Individuum, wo man sich dann sehr auseinandersetzen müsste mit jedem Feld und wie man sich da verorten will. Und ein Vorschlag, der da kommt, ist dann so eine Kosten-Nutzen-Abwägung tatsächlich. Also welches Risiko gehen wir ein dafür, dass wir dann den Nutzen haben sozusagen. Ob das ein gangbarer Weg für die Zukunft ist, weiß ich auch noch nicht.
Jetzt, du hast ganz viele Dinge angesprochen, beispielsweise E-Mails. Also natürlich in der sozialen Arbeit kenne fast niemanden, der die verschlüsselt kommuniziert. Wenn dann mit Zertifikat in Outlook und dann mit der Agentur oder sowas, ja. Mhm. Die Agenturen schauen da schon drauf oder Behörden, manche. Mhm. Aber ansonsten werden da wirklich Fallverläufe, so wird mir das berichtet von Freunden, Fallverläufe als PDF, als Word-Dokument, mhm. ja, schön versendet mit Klarnamen vom Klienten und der kompletten Biografie. Dann dokumentiert oder zumindest dem Abschnitt. Und das Gleiche haben wir auch mit Dokumentationssystemen. Also wir haben ja folgende Situation, dass zum Teil nicht in geschlossenen, verschlüsselten Systemen dokumentiert wird, was Klienten betrifft oder die Arbeit mit Klientinnen und Klienten betrifft, sondern wirklich zum Teil mit Word und zum Teil auf Windows-Rechnern mit der Version XP. Mhm. Ja, also mhm. und da sehe ich schon große Problematiken. Wir hatten es im Vorgespräch. Ich glaube, das eine, was du ansprichst, ist so Kosten-Nutzen. Das können wir als Privatperson selbstverständlich tun. Mhm. Das sollten wir auch tun. Vielleicht kannst du das auch gleich noch ein bisschen ausführen, diese Kosten-Nutzen-Aspekt. Aber ich glaube, immer dann, wenn wir mit Klientendaten hantieren, dann ist es einfach unsere verdammte Pflicht, uns um eine sichere Kommunikation zu kümmern. Und was mein Eindruck ist, ist, die Problematik ist überhaupt nicht da. Also du hast Snowden angesprochen, du hast Dienste angesprochen, du hast Firmen angesprochen, die Metadaten einfach auch auswerten können und Big Data und so weiter. Ich glaube, es muss erstmal in der sozialen Arbeit kommuniziert werden, was es denn bedeutet. Es hat nicht, also gesamtgesellschaftlich, so korrigiere mich, aber hat, glaube ich, kein großer Diskurs stattgefunden. Der ist, den verorte ich eher wirklich bei den netzaffinen Menschen. Mhm. Kannst du gerne korrigieren. Und auch in der sozialen Arbeit ist da kein Problembewusstsein. Mhm. Wie siehst du es?
Es gab ja so gesellschaftliche, naja, was soll man sagen, Aufruhr. So, ich würde jetzt nicht sagen, dass das da kein Diskurs gelaufen ist. Mhm. Ich glaube, die Problematik ist tatsächlich, ich glaube, das Bild kommt von Sascha Lobo, dass das halt Überwachung auch so ein bisschen immer wie Radioaktivität ist, die ist halt unsichtbar so. Mhm. Und die Folgen können halt auch erst später auftreten, wenn man es mal so düster sieht. Grundsätzlich, wir wollten ja alle mitnehmen heute, also finde ich auch wieder total spannend, weil natürlich diese Überwindung, sich sozusagen mit den Sachen jetzt auseinanderzusetzen, Geheimdienste, also weil es ist, wir sind jetzt halt leider an einer Welt angekommen, wo Geheimdienste auch Softwarelücken in Betriebssystemen, kritische Fehler halt erstmal teilweise für sich behalten.
Oder einbauen lassen.
Oder genau, noch schlimmerer Fall, extra einbauen lassen, die dann von anderen wieder, ohne dass vielleicht die Dienste das wollen, dann benutzt werden können. Also wir sind nicht mehr, oder vielleicht gab es auch so eine Welt nie, vielleicht das ist utopisch, aber ich glaube, viele Leute stellen sich ja vielleicht die Welt so vor, dass die Geheimdienste gerade alles tun, um sämtliche Sicherheitslücken zu finden, uns vor Hackern abzuschirmen, so dass der Bundesnachrichtendienst gerade schweißgebadet da sitzt und nicht will, dass unsere Festplatte von Erpressern verschlüsselt wird oder so. Machen die, glaube ich, auch zu 90%, aber man muss halt davon ausgehen, es gibt diesen 10%-Teil, wo dann Lücken doch offen gelassen werden und das ist halt kein komplett abgesichertes System und das ist so unsichtbar und ich glaube auch das, was du angesprochen hast mit diesen PDFs, die dann im Klarnamen so durch die Gegend geschickt werden oder auf den Festplatten liegen, die man ja auch verschlüsseln könnte, das ist, glaube ich, so unsichtbar, dass es schwierig ist, darüber erstmal zu reden. Und es macht natürlich auch, die Auseinandersetzung dann, damit macht ja keinen Spaß.
Ja.
Da, vielleicht kommen wir auf den Punkt auch noch, dass man wieder dann auf die Potenziale gucken muss. Mhm. Weil es ist natürlich eine große Überwindung, weil man auch Organisationen, glaube ich, sich dann, und da nehme ich die Wissenschaft auch komplett mit rein, und die Schule hat die Diskussion halt immer ein bisschen anders, weil die sind ja total kritisch und wollen erstmal alles so ablehnen, so, aber schicken wahrscheinlich trotzdem die PDFs durch die Gegend mit den Noten so, jetzt Unterstellung, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist ja so ein Ding, wo sich alle mal in der Organisation jetzt, das meine ich auch mit dem Data Breakthrough und dem tiefgreifenden Wandel, so alles wird halt in Daten jetzt abgelegt und kann von hier nach da kopiert werden, alles super, aber dann sind wir so in einer gewissen neuen Welt übergetreten, mit der wir jetzt mal gucken müssen, wie wir das machen. Mhm. Und da bin ich total auf deiner Seite, dass da der Schutz der Klientendaten müsste da eigentlich an oberster Stelle stehen. Und Vielleicht korrigieren uns ja auch die Hörerinnen und Hörer, ja. Fände ich super, ja. Wenn es da schon Diskurse gibt über Festplattenverschlüsselung, wie man die Rechenzentren von der sozialen Arbeit irgendwie sicher kriegt, wie man die Kommunikation untereinander hinbekommt. Die Agenturen müssen da ja anders gucken. Mhm. Fände ich super spannend, wenn uns da jemand aufklärt, was da gerade ist. Sehe ich auch gerade nicht, weil es natürlich auch wieder dann natürlich, sobald wir in den Bereich, wir verschlüsseln die Festplatte oder E-Mails, ein sehr technisches Thema natürlich wird. Ne?
Genau, also da wirklich der große Aufruf an euch, wenn ihr da seid, sei es ihr seid in einer Agentur und wisst, wie es bei euch läuft oder sei es ihr seid ein Träger und ihr verschlüsselt schon fleißig und habt vielleicht auch dazu publiziert oder kennt spannende Ansätze und Artikel, die sich damit befassen, gerne her damit rein in die Kommentare oder uns anschreiben. Fände ich auch super spannend. Was du gesagt hast mit dem Unsichtbaren. Mhm. Das hat, also als es losging so mit den Enthüllungen und noch davor eigentlich, gab es auch so den schönen Vergleich mit dem Frosch, der ins heiße, kochende Wasser geschmissen wird oder im Wasser aufgekocht wird und es dann gar nicht merkt. Meinst du, wir sind an dem Punkt, dass wir im kochenden, siedenden Wasser jetzt sind, oder würdest du es nicht so düster sehen? Und du hast Kosten-Nutzen angesprochen. Wo wären denn die Potenziale? Also sagen wir, okay, wir wissen darum, dass Dienste abgreifen, und zwar massiv, und wir versuchen jetzt einen Umgang damit zu finden, einen positiven Umgang. Wie wäre so ein Ansatz?
Also der erste Ansatz ist ja, um das vielleicht ein bisschen nachzuskizzieren, was ich immer sehr lustig finde tatsächlich, was jetzt auch nicht abwertend klingen soll, ist ja erstmal ist man ja dann, kritisiert man WhatsApp sozusagen. Wenn wir jetzt bei unserem Beispiel der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter wären, tatsächlich da WhatsApp ja jetzt je nach Handy Ende zu Ende verschlüsselt ist, wäre es tatsächlich ja besser, wenn sämtliche PDFs und Inhalte, die da verschicken, sofern die alle verschlüsselt wären, komplett darüber laufen würden. Mhm. So, ne? Mhm. Hätte man aus der Sicherheitsperspektive was gewonnen, so die anderen Implikationen, andere Geschichte.
Ja.
Nur um das sich mal so vor Augen zu führen, das ist ja nicht das WhatsApp, was dazugekommen ist, sondern eigentlich auch, dass die alte Kommunikation komplett eigentlich nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm. Und für mich gibt es da mehrere Sachen. Also wenn man jetzt auf Geheimdienstebene bleibt, so die hatten, glaube ich, also ich bin da kein Experte für, da kann man mich auch gerne berichtigen, aber die hatten schon immer eine andere Logik. So, da ging es ja auch um Sachen von anderen abgreifen und so weiter. Ich glaube, da muss ein demokratischer Diskurs her, da die Untersuchungsausschüsse und so. Klar wäre es da schön, wenn mehr von der Bevölkerung kommt, ist aber auch teilweise ja politische Machtspiele und so weiter, sind wir auf einer Machtebene. Ich glaube, da muss man dann echt mit gesellschaftlichen Organisationen mehr Demokratie und so weiter, zumindest in Deutschland, da war versuchen, was zu machen. Kommt man natürlich auf der Ebene jetzt wieder an das Problem. Internet ist halt potenziell global und interessiert sich jetzt für Ländergrenzen erstmal nicht so. Hat man ja aber generell das Globalisierungsproblem, Steuerung, EU, ganze Geschichte, ne? Die schließt sich daran. Das ist ja erstmal die eine Seite mit den Geheimdiensten so. Solange eine Demokratie, wenn man versucht, dass die auch, selbst wenn der Machthaber an der Macht ist, nicht alles umschmeißen kann, so, dann sehe ich die Sachen gar nicht so kritisch. Mhm. So kann man jetzt auch, ist jetzt natürlich eine blöde Zeit, in der wir drüber reden, weil die ganzen Gesetze, das können die Hörerinnen und Hörer ja auch, wenn sie mal Langeweile haben, auch einen Netzpolitik-Podcast nachhören, sind halt viele Gesetze durchgegangen, die das jetzt nochmal ausweiten.
Du meinst jetzt Staatstrojaner beispielsweise?
Genau, die ganzen Geschichten, das ist ja immer wieder in der Diskussion, und erst soll es ja dann meist für ganz schwere Straftaten sein, und dann geht es halt runter bis Kleinstdelikte, ja. Und dann, weiß ich nicht, irgendwann wird man für falsch parken, will man halt rausfinden, wer da jetzt gerade war, und guckt dann halt über andere Sachen. Das ist so, aber das ist diese Geheimdienst-Staatsebene, so würde ich sagen. Wenn man auf Kosten-Nutzen guckt, dann muss man ja schon sagen, für den Einzelnen, so, wir beide sitzen jetzt hier, weil es die Vernetzungs- und Kommunikationsmöglichkeiten gäbe. So ja. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Ja. Sonst hätte ich ganz viele spannende Inhalte nicht gefunden. Und sozusagen, wenn wir beide jetzt sagen, ja, wir wollen halt auch Teil dieser Kommunikation sein, dann geben wir natürlich auch teilweise, weiß nicht, wie es bei dir ist, so bereitwillig Daten an Unternehmen und sagen, ja, ihr könnt halt, guckt halt, was wir da auf der Plattform machen, guckt halt, wie viele Leute meinen Beitrag angucken, guckt, wie viele mir ein Like geben, wie viele vielleicht das nach 0,1 Sekunden wieder wegklicken, so, und geben denen damit sozusagen die Macht der Analyse in die Hand, sage ich jetzt mal, die man jetzt ja am ganzen Internet hat. Also wenn es Leuten nicht bekannt ist, durch ganz viele Tracking-Skripte ist ja gerade so der Zustand, dass man halt Sachen durchs Web relativ gut verfolgen kann. Gibt's halt Plugins dagegen, wie den IFF Privacy Badger so, der das dann verhindert so. Aber grundsätzlich ist ja so, eigentlich weiß man da relativ gut Bescheid, was man da so im Internet macht. Ich muss da sagen, so aus Programmierersicht ist halt das auch so ein Kernaspekt der Digitalisierung, dass man sehr gut analysieren kann. So, es ist, und es ist ja, es ist halt ganz spannend, weil man, glaube ich, das immer von ganz vielen verschiedenen Ebenen sehen kann. So, oh mein Gott, das böse Unternehmen, guck da, was wir machen. Aber wenn ich jetzt hier sitze und auf meine Blogstatistik gucke, so, wo ich auch ein paar Datenschutzsachen einhalten soll, aber dann ist ja für mich schon spannend, so geil. Ja, den Artikel haben wir 10 gelesen und den 100, so. Also da würde, glaube ich, keiner sagen, oh mein Gott, der böse Matthias guckt jetzt da wieder, was wir auf seinem Blog und wie lange lesen.
Ja,
so.
Ja, ja.
Finde ich dann ganz spannend, weil man oft, glaube ich, die verschiedenen Perspektiven einfach nicht, also für mich wäre so eine Diskussion halt, dass man echt die verschiedenen Perspektiven anguckt, so wer macht damit was und wenn die Marketingleute damit ihr Projekt besser pushen oder ihren Rasierer besser verkaufen können oder was weiß ich, was man manchmal für absurde Anzeigen auch kriegt, würde ich halt sagen, so what? Es ist halt, glaube ich, was man da mal gucken muss und das ist dann spannend in der Auseinandersetzung, da muss man immer, glaube ich, auch so auf die Machtaspekte gucken. Ich meine, Facebook hat die vielen Leute und kann dadurch ein relativ gutes Werbetargeting anbieten. Also wer das nicht kennt, man kann dann im Formular halt angeben, ja, wir wollen jetzt halt Leute von 20 bis 30, die sich halt irgendeine Seite mit Podcasts schon mal angeguckt haben und denen wollen wir jetzt unser Mikrofon anbieten. So, das ist ja deren Vorteil. So, Google hat den Vorteil, alle suchen bei denen, deswegen können sie relativ gut oben und rechts halt Anzeigen anblenden lassen und das ist ihr Geschäftsmodell. Und es ist ja auch nicht so im Internet, kleiner Exkurs, so, dass da alles auf eine Werbeschiene rausläuft oder so. Es ist ja auch immer ein ganz großer Kampf, wer darf wo Werbung anzeigen und Apple sperrt auf dem iPhone dann halt wieder andere Sachen oder lässt keine Adblocker zu für Google ist es eigentlich eine große Gefahr, dass alles auf Facebook passiert, weil die wollen ja, also die pushen deswegen auch das offene Web. Also das würde ich auch so ein bisschen verorten wie in der Geheimdienstdebatte. Da muss man ja mal gucken, wer für welchen Zweck und mit welchem Machtaspekt da mitspielt. Und für deine eigene Verortung muss man dann halt gucken. Ich würde jetzt sagen, so das Spiel muss man eh mitspielen, wie man es irgendwie vielleicht auch immer ein bisschen musste. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich war halt nicht in der Welt, bevor die ganzen Daten da waren und wo viel getrackt werden konnte. Ich weiß nicht, also Kompromisse musste man wahrscheinlich immer eingehen und gucken. Und ich meine, Dystopien gab es ja auch schon immer. Und ich würde jetzt nicht sagen, alle von denen sind eingetroffen oder wir sitzen hier gerade so verblendet und merken es schon gar nicht mehr und machen trotzdem weiter lustig unseren Podcast.
Manch einer würde das wahrscheinlich sagen, aber wir müssen ja nicht alles so düster sehen. Da nochmal eine Frage. Ist es unsere Aufgabe als Sozialarbeiter? Oder unsere Aufgabe als Medienpädagogen, Sozialarbeiter, da Klienten zu sensibilisieren? Oder ist das, meinst du, das ist gar nicht unser Job? Oder ist das der Job der Medienpädagogik? Wir merken gerade beim drüber sprechen, es ist wirklich komplex. Es ist hochkomplex. Und man müsste mal die einzelnen Ebenen trennen. Und in der sozialen Arbeit bitte nochmal der wirklich dringende Aufruf. Kommentiert mal hier drunter, ob es schon Diskussionen darüber gibt. Christian Müller, kurzer Hinweis an dieser Stelle, hat eine Serie gemacht beim Caritas Digitalblog über Digitalisierung in der sozialen Arbeit und hat da die Datenschutzproblematik mit Rechtsanwälten mal aufgeworfen. Und in 5 Artikeln, glaube ich, verlinke ich hier drunter. Kann man sich mal anschauen. Wenn es da noch mehr gibt, bitte hier drunter verlinken. Würde mich wirklich interessieren. Jetzt ist es ja auch so, jetzt habe ich das eine angesprochen, kommen doch zu was anderem. Jetzt ist es ja auch so, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter tauschen sich auch online aus. Wie siehst du es denn, wir hatten es vorhin auch schon, das Netzwerk Sozialpädagogik, soziale Arbeit auf Facebook. Wenn ich das richtig verfolge, werden da zum Teil auch Fallbesprechungen gemacht. Ich sehe da schon tatsächlich Potenziale drin, dass sich wirklich 14.000, 15.000 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter austauschen und zu verschiedenen Threads austauschen können. Wo hat das Grenzen? deiner Meinung nach, und wo sind die Potenziale tatsächlich in so einer Community-Funktion?
Es ist für mich tatsächlich ein großartiges Beispiel, weil das war auch eine der Sachen, die mich, glaube ich, am meisten fasziniert hat. So. Also sagen wir es mal so, ich komme aus der Programmierer-Ecke, so, da ist es halt ganz normal, dass ich online ausgetauscht wird über Probleme. Ist natürlich eine komplett andere Gemengelage. So. Mhm. Es geht um Quelltext, so wenn jetzt jemand meine Funktion zum Anzeigen eines Buttons kopiert, dann hat das jetzt nicht schwerwiegende Auswirkungen auf das Individuum wahrscheinlich. Ich war ja dann auch ein Typ, ich bin ja da reingekommen so, und von sozialer Arbeit muss man ja auch sagen, so viel Ahnung hatte ich jetzt nicht. Ne? Es gab ja auch so Brückenkurse und so, es war ja bewusst so angelegt. Also nicht, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt denken, hier, ich habe mich da irgendwie reingemogelt und immer getan, so als ob soziale Arbeit hier schon immer mein Thema war. Und dann versucht man ja auch so ein bisschen so die Communities rauszufinden. Mhm. Wenn man so geprägt ist, dass man denkt, ja, da gibt's vielleicht auch noch Online-Austausch, wo mir dann vielleicht doch nochmal jemand das und das Prinzip irgendwie auch für Einsteiger erklären kann. Und bin dann auch tatsächlich in den Facebook-Gruppen auf diese Fallbesprechungen gestoßen so und dachte, ist ja interessant. Und habe dann auch selber nachgeguckt und dachte so, hä, aber irgendwie habe ich das jetzt anders verstanden, dass das gar nicht so geht, so auch mit... weil da sind wir ja auch wieder so, wenn der Fall geschildert wird, ist noch nicht so schlimm, aber natürlich, wenn ich bei den Leuten aufs Profil gehe und sehe, wo die arbeiten, so, dann wird der Kreis der Klienten schon auf einmal um ein deutliches Stück kleiner, so, ne? Das waren ja keine fiktiven Fallbesprechungen, wo ich Potenzial sehen würde. Und da fand ich es ganz spannend, weil ich glaube, Digitalisierung ist auch viel so eine Vorbild- und Haltungsfunktion, die da auch vor allem Lehrende mit reinbringen. Und ich habe dann auch mal das immer wieder ein bisschen so angesprochen. Und ich hatte dann, also eine Begegnung hatte ich mal mit einer Lehrenden, und da, der war dann echt so das Entsetzen im Gesicht zu sehen und gesagt, was machen die da? Das darf man ja gar nicht, das ist ja ganz schrecklich. Aber der Reflex, was ich auch total, das ist jetzt auch nicht abwertend gemeint, nicht jeder muss sich mit jedem Kram beschäftigen, so, nur weil wir jetzt in der Digitalisierungsecke stecken. Aber der Reflex war jetzt nicht, okay, dann gucke ich jetzt auch mal da rein, was die so machen. Mhm. So, und dann mache ich mir vielleicht doch mal ein anonymes Konto oder so und guck mal, was da der Nachwuchs macht. Sondern das war einfach, oh mein Gott, was machen die da? Dafür gibt es doch Supervision, das sollte ganz schnell aufhören. Also dieses Stopp. So, dieses Stopp, da sind wir vielleicht auch beim Kernaspekt der digitalen Welt. Dieses Stopp gibt's halt nicht mehr so in der Form. Also so Sachen global im Internet jetzt so komplett zu verbieten, ist halt rein aus so einer Professionslogik und zu sagen, die soziale Arbeit macht nichts in Facebook-Gruppen. Weiß ich nicht, ob man das durchsetzen kann oder ob man eher wie du jetzt so versuchen sollte, dann da die Potenziale zu finden. Mhm. Weil ich finde so einen Austausch immer super wichtig, und ich glaube, das ist halt auch so ein, das ist jetzt auch wieder abwertend, wenn ich das sage, aber so ein Denken der alten Welt, okay, dann machen wir Supervision zu bestimmten Terminen und da können sich die Leute ja dann besprechen. Aber ich glaube, die nachfolgende Generation ist jetzt wieder ein schwieriger Begriff, weil die wachsen auch ganz unterschiedlich auf, aber man kommt ja mit der digitalen Struktur, kommt man ja, man merkt ja, was möglich ist, und man merkt halt, dass es möglich ist, per WhatsApp oder andere Messenger einfach Leute mal schnell anzufragen und die schreiben dir schnell zurück, so. Und mit dieser unmittelbaren Verfügbarkeit auch, man kann einfach mal Fragen in eine Gruppe relativ unreflektiert reinhauen und vielleicht kommt was zurück, was mir was bringt. So wachsen halt andere auf. Ja. Für andere ist das halt, okay, wir haben da eine Problemstellung, würde ich jetzt eher sagen, dann machen wir dazu mal eine Tagung oder wir berufen mal ein Meeting ein und dann besprechen wir das mal ganz in Ruhe. Aber ich glaube, heute funktioniert das viel schneller. Und deswegen muss man, glaube ich, auch den, weiß ich nicht, ob das jetzt auch ein Vorteil wieder ist, vor allem den jungen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die da, was ich ja auch rauslesen konnte aus den Fallbeschreibungen, die haben ja echt heftige Fragen teilweise, weil die mit Situationen überfordert sind. Ja. So. Und da kam ja auch immer wieder Supervision und andere Sachen ins Gespräch, oder fragt doch mal die Kollegen, oder meinten, die haben keine Zeit oder keine da. Mhm. So, da waren es ja echt heftige Fragen, wo man so sagen muss, das muss man ja irgendwie adressieren. Und eigentlich ist es ja ein Potenzial, wenn dort überforderte Leute sitzen, die vielleicht von deiner Erfahrung hier in Mainz zum Beispiel profitieren können, weil die halt irgendwo sitzen, wo der Austausch jetzt nicht so einfach zu machen ist. Die Sache ist, wie man das jetzt wieder, weil da sind wir ja auch bei so einer Machtverschiebung, weil diese Gruppe wurde ja nie von oben gesteuert. Also es war ja nie, dass irgendein Sozialarbeiterverband gesagt hat, okay, cool, wir brauchen jetzt Austausch, sondern ich weiß gar nicht, wer die Gruppe Soziale Arbeit
Sebastian Mahler.
Aber wahrscheinlich auch aus Eigeninitiative, und wir brauchen jetzt mal eine Austauschmöglichkeit. Ne?
Genau, mit dem habe ich ein Interview geführt, verlinke ich hier drunter auf benedikt-geier.de.
Habe ich noch gar nicht gehört, tut mir leid.
Nee, es ist ein schriftliches Interview, ist wirklich interessant. Okay. Er hat mir darüber berichtet, wie es dazu kam, tatsächlich diese Gruppe zu initiieren, schon vor langer Zeit, ist jetzt inzwischen wirklich groß gewachsen. Und ich stelle mir häufig die Frage, ich sehe dieses dringende Bedürfnis, auch wie du es gesagt hast, von Menschen, die einfach ein anderes Mindset haben, weil sie damit aufgewachsen sind, weil sie die Vorteile sehen, ja okay, oder nicht drüber nachreflektieren, ist es jetzt problematisch, wenn ich den jetzt Klientenkreis wirklich so fokussiere, dass wirklich schon fast klar ist, fast wer es sein könnte, so oder ja, dann frage ich mich häufig, bräuchte es nicht eine von der sozialen Arbeit getragene, von welcher Vereinigung auch immer, Community, die auch auf Open Source setzt und die verschlüsselt verschlüsselte Kommunikation anbietet. Das fände ich schön, aber da sehe ich überhaupt keine Bestrebungen irgendwie dahingehend. Was ich noch sagen wollte, zu den Fallbesprechungen. Also man hat dann auch das Phänomen, dass sich wirklich Menschen, Sozialarbeiter, Kolleginnen und Kollegen online beschweren über die direkten Kollegen, die wirklich dann vielleicht auch mitlesen. Und dann wirklich werden heftige Sachen geteilt, wo ich mich frage, ist da überhaupt eine grundsätzliches Problembewusstsein da? Aber was man sehen kann bei diesen Gruppen ist so, da ist ein Drang des Austauschs da. Und der funktioniert vielleicht nicht immer mit der direkten Kollegin, Kollegen so gut. Weil auch neue Perspektiven reinkommen können, weil neue Sichten von anderen Trägern reinkommen können, von Mitarbeitern von anderen Trägern. Und ich sehe da auch tatsächlich verdammt viele Vorteile. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch Diskussionen mal angestoßen hätte. Und da kommen sehr viele unterschiedliche Blickwinkel mit rein. Und das hat viele Potenziale. Ich weiß nicht, ich habe auch mal gebloggt über Gruppen, führt jetzt wieder in eine andere Ecke, aber Freer Stuff, so Netzwerk Berlin oder Netzwerk Köln oder so gibt's ja auch. Also Gruppen, wo Dienstleistungen, Waren und sonst irgendwas, Zeit und so weiter, kostenfrei angeboten werden und man kann dann posten, hier, ich brauche das und dann kriegt man das im besten Fall. Und das fand ich damals auch sehr spannend, weil ich glaube, solche Ansätze wären auch für die soziale Arbeit tatsächlich spannend. Kurzer Exkurs an der Stelle. Aber du beobachtest Facebook-Gruppen oder Gruppen-Communities im Allgemeinen auch so ein bisschen, ne?
Ja, und da sind wir dann schon, also ich finde das super spannend, weil da die Frage, die du aufgeworfen hast, könnte das nicht jemand machen, so eine Plattform? Die finde ich immer ganz spannend, weil tatsächlich, das würde ich tatsächlich so als den deutschen Weg vielleicht bezeichnen. Bitte verzeiht mir, wenn ich hier ganz, ganz viel Übertreibung mache, aber es ist alles Work in Progress. Dass, wenn sich jemand zu sowas tatsächlich hinsetzen würde, dann würde es ein Meeting geben und dann würde man sagen, wir brauchen ganz spezielle Funktionen. Wir brauchen die Fallbesprechung und dann brauchen wir Dokumentation und dann machen wir hier noch eine Wissensdatenbank. Aber da kann nicht jeder was eintragen, sondern da müssen wir einen Prozess dahinten schalten, der Freischaltung. Und ich glaube, es gibt dieses Potenzial für so eine Netzwerke, aber das Strukturmerkmal von Facebook ist ja, dass die hingegangen sind und gesagt haben, Menschen wollen soziale Kommunikation. Und wir machen halt eine Gruppendiskussion, weil Menschen diskutieren gerne in Gruppen oder tauschen sich zu einem Thema aus. Ne? Und da ist nicht jemand hingegangen und hat gesagt, oh, die Sozialarbeiter, die wollen ihre Fälle mal besprechen, jetzt bauen wir denen mal eine Plattform so. Also müsste man in der Konkurrenz sozusagen, man steht zu Facebook mit all seinen Benachrichtigungen, weil das ist vielleicht auch so eine unsichtbare Sache, die man gar nicht so richtig sieht, würde uns Facebook, zumindest die es nutzen, über alle Sachen benachrichtigen, die da passieren, würden wir total den Vogel kriegen wahrscheinlich, zumindest wir beide, die in vielen Gruppen sind. Da kommt ja nicht jedes Mal, wenn eine neue Gruppe was gepostet wird, sondern die gucken natürlich auch, was könnte jetzt für mich relevant sein sozusagen. Wenn der Bene dann wieder irgendwo einen Podcast postet in irgendeine Gruppe, dann erscheint das halt bei mir, weil ich da schon vorher mal angeklickt oder geguckt habe. Und mit dieser Finesse sozusagen, die man gar nicht dahinter sieht, müsste so eine neue Plattform dann aufwarten. So, ich sage nicht, dass das unmöglich ist, aber da müsste man schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder so. Oder das halt international aufziehen, dass das dann cool wird und den Leuten tatsächlich gerecht wird. Bezüglich wer sich da austauscht, finde ich auch ganz spannend. Weil da kann man ja auch so verschiedene Motive unterstellen. So entweder so klappt es halt lokal nicht oder man ist mit den Kolleginnen und Kollegen nicht grün. Oder es gibt halt auch Menschen, die sich vielleicht eher lieber in so einen Gruppen austauschen, tatsächlich auf dieser Ebene, so was glaube ich auch oft vernachlässigt wird. Und das wäre für mich spannend auch in der Zukunft, ob der Anteil derer dann zunimmt. So, weil wir haben ja durch WhatsApp und so weiter, ich gebe immer gerne das Beispiel pizza.de, So wachsen junge Menschen heutzutage auf. Also da ist kein Kontakt, ich rufe keinen an, so, sondern ich kann mir alles relativ individuell zusammenklicken, klicke auf Bestellen und dann kommt das so, diese ganze Amazon-Welt. Und eigentlich müssten teilweise auch Webseiten so einfach sein wie pizza.de und nicht durch irgendwelche komischen Sachen, schreibt uns mal eine E-Mail, so vage Formulierung. Und ich glaube auch Mimi Ito, die so ein Connected Learning Modell, das führt jetzt komplett zu weit, die dazu zu Jugend und Medien geforscht hat, ganz spannend, die hat auch mal gesagt, ja, dieses Konzept, dass man Kinder so in eine Klasse wirft, das müssen ja jetzt nicht die Leute sein, mit denen du am besten zusammenarbeiten kannst oder weiterdenken kannst. Mhm. Ne? Das ist ja immer diese Annahme. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute tatsächlich, die sich vielleicht auch ein bisschen sträuben, die halt in ihrem lokalen Kontext, bei denen ist alles cool. So. Die können sich austauschen, die haben da ihre Leute, mit denen das gut geht, die können ihre Fragen beantworten, aber ich glaube, das lässt dann die Leute halt ins Hintertreffen geraten, die das vielleicht nicht haben oder sich einen anderen Austausch tatsächlich auch wünschen, sozusagen. Und das wäre auch, das ist aber auch so ein Learning von mir, dass die Entscheider und Entscheiderinnen, die sind nicht bei Twitter oder Facebook. Mhm. So ist die Welt halt gerade nicht. Und da kann man auch, was ja ich auch oft mache, so auf Twitter, da kann man sich ganz viel wünschen oder so, aber da müsste es dann schon sehr, sehr glücklich laufen, dass das bei denen auf dem Schreibtisch landet, weil theoretisch muss das dann jemand ausdrucken und dort vorbeibringen. So. Also ich glaube, das ist auch für mich immer jetzt so eine Sache, die ich reflektiere, da muss man halt aufpassen. Aber so als weiß ich nicht, Wunsch oder Auftrag an die soziale Arbeit und die Entscheiderinnen und Entscheider, dort würde ich total sagen, ja, man muss die beiden Welten verbinden, so, man muss gute Supervision machen, man muss gucken, dass es vor Ort klappt, aber man muss auch die Leute, die sich anders austauschen wollen, die muss man ja auch irgendwie begleiten und den Möglichkeiten geben. Und wenn es daran ist, die Mediziner haben schon vor Jahren einen Social-Media-Leitfaden irgendwie gekriegt, wo halt gesagt wurde, hier ist so die Grenze und das wäre auch für die soziale Arbeit mit Fallbesprechung so, schreib es fiktiv rein, ist immer noch schwierig so, aber versuch mal das Thema zu umschreiben zumindest und schreib halt nicht gleich, also selbst wenn der Name weggelassen wird, auch immer Alter und Geschlecht und so, finde ich halt auch manchmal so, weiß nicht, dann variier doch ein bisschen oder so, ne? Aber mach's doch nicht so ganz konkret, ne?
Ja, was ich auch super spannend finde, ist tatsächlich, dass bei Facebook jetzt nicht nur übergreifend Sozialarbeiter sich zusammenschließen und da in der Gruppe sich austauschen, sondern man kann das beobachten, ich habe es vorhin angesprochen, Free Your Stuff, Free Your Craft, Netzwerk und so weiter. Es bilden sich kleinste Interessensgruppen, die zu einem Thema diskutieren. Es bilden sich aber auch lokale Gruppen auf Facebook. Das heißt, dass sich Nachbarinnen und Nachbarn, Quartiere, einfach Gruppen bilden. Da ist kein Quartiersmanager, der dann die Facebook-Gruppe aufsetzt, sondern das passiert aus den Communities, die das abbilden wollen. Und wenn ich das richtig beobachte, es gab Bestrebungen irgendwie nebenan.de und nachbarn.de und hast du nicht gesehen. Meiner Meinung nach sind die zu kompliziert, die sind kurz vorm Scheitern. Korrigiert mich da, wenn ich da falschen Einblick habe. Aber bei nachbarn.de war es beispielsweise so, es war so kompliziert, sich da anzumelden. Ich habe das vor Jahren gemacht, habe dann vor einem halben Jahr einen Brief bekommen, musste dann verifizieren, dass ich derjenige bin, der ich vorgegeben habe, dass ich das eben bin und musste das verifizieren. Sehr kompliziertes und dann ist da nichts los auf der Plattform. Aber sowas gründet sich eben dadurch, dass Facebook sämtliche Funktionen schon mitliefert als Plattform, bilden sich lokale Gruppen. Hast du das auch irgendwie beobachtet und siehst du da auch irgendwelche Chancen für die soziale Arbeit?
Ja, ich muss, glaube ich, als Disclaimer vorneweg schicken, weil genau das, was du gerade ausgeführt hast, habe ich auch einem Freund letztens erzählt, der, glaube ich, bei nebenan.de ist und der meinte, nee, was willst du denn, das funktioniert auch ganz gut. Wir haben da schon Essen nochmal gekriegt aus dem Kühlschrank vom Urlaub und haben Bohrmaschine besorgt und so. Und er meinte, es sind tatsächlich vielleicht dort eher die Leute, die nicht auf Facebook sind. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob Nextdoor und nebenan.de ist das gleiche, weil Nextdoor kommt jetzt auf den deutschen Markt.
Okay.
Ja, aber ich kenne die Zahlen nicht so. Ja. Ich glaube, sind zwei separate Diskussionen. Was wir beide ja wissen bei Facebook, wir sehen ja die Zahlen so. Es ist halt auch von im Netzwerk Köln lese ich halt mit. Ich habe das immer so ortsabhängige Facebook-Gruppen genannt. Und es gibt halt auch für die einzelnen Viertel nochmal kleinere Gruppen. Aber was da im Netzwerk Köln, da sind schon erheblich viele Menschen so, dass man da schon, ich weiß gar nicht, der Sozialarbeiter sagt immer sozialer Nahraum, oder es gibt ja dann auch ganz, ganz viele Konzepte, die fand ich immer super spannend so, und habe dann immer so gefragt, oh, und macht ihr da auch Social Media? Und dann was immer, Also, weil das ist ja genau das, was man da irgendwie so, so diese Vernetzung zumindest, dass die Menschen da eine Kommunikationsmöglichkeit hat, die schafft man da.
Ja.
Was da dann natürlich abgeht, ist dann natürlich eine ganz andere Sache, weil das ärgert mich auch immer, weil manchmal wird ja Facebook mit so einer Kneipe verglichen, und wenn dann da Leute Nazisprüche bringen, dann muss der Wirt, hat die doch auch immer rausgeschmissen dann, wenn die blödes Zeug reden. Oder manchmal kam auch die Argumentation, letztens hat er wenigstens gesagt, die soll mal leise sein jetzt so. Fand ich auch, dachte ich auch, ja, super Problemlösung, so einfach mal ein bisschen leiser. Aber Facebook ist ja keine Kneipe. Auch wenn wir in so eine Gruppe mit über 10.000 Mitgliedern gucken, dann ist Facebook ein riesen Messehalle irgendwie, wo ein paar Moderatoren drauf gucken. Und das ist auch noch so eine Sache für mich, so die überhaupt nicht besprochen wird gerade. War auch das Netzwerk Köln und so, oder wir hatten es bei der sozialen Arbeitsgruppe. Da sind ja Gruppengründer und teilweise Moderatorinnen und Moderatorenstrukturen gewachsen, wo die Leute halt sich auch gefragt haben, wie gehen wir jetzt mit sehr abwertenden Kommentaren um? Wie gehen wir mit eigentlich strafrechtsrelevanten Sachen um sozusagen? Und das heißt ja immer nur Facebook, Facebook, Facebook. Und das ist ja eine ganz differenzierte Gruppenstruktur da gewachsen, auch mit Verantwortlichkeiten. Und teilweise, also sagen wir es mal so, vieles, was ich beobachte, ist erstmal so Kleinanzeigenkram. So kann man jetzt wieder drüber lächeln und sagen, ah, naja, da verkaufen die Leute ja nur ihren Kram. Aber weil du auch nach der Relevanz von sozialer Arbeit gesprochen hast, und wir hatten es auch in der Vorbesprechung, das ist ja auch schon mal ein Potenzial so, wenn man halt nicht alles bei Amazon neu bestellen muss, weil es halt einfach geht, sondern sich halt auch mal nebenan gucken kann, ob da nicht jemand eine Kommode hat, und schon hat man mal wieder Geld gespart. Wenn wir jetzt, also für mich wäre das auch, das geht über Medienkompetenz hinaus, das ist mehr so eine Netzwerkkompetenz, so eine Alltagskompetenz irgendwie auch, die Potenziale zu nutzen, die vielleicht da sind. So.
Also wenn ich da einhaken darf, ne, es geht, ich habe das in einem Artikel mal besprochen, es geht um ganz basale Dinge. Also zum Beispiel, ich habe niemanden, der meinen Hund betreuen kann, weil ich ins Krankenhaus muss. Kann jemand bitte eine Woche lang zweimal Gassi mit meinem Hund gehen? Ich gebe dir den Schlüssel, völlig erstmal anonym, ja, aber diese Anonymität wird auch irgendwie aufgebrochen durch dieses Gemeinschaftsgefühl, was dort ist. Oder Beispiele waren, ich liege mit meinem Auto dort und dort, kann jemand bitte vorbeikommen? Das heißt auch so zu wissen, es gibt Netzwerke, da kann ich eine Anfrage reinschreiben und im besten Falle wird die noch beantwortet und es kommt wirklich jemand und hilft mir, mein Auto abzuschleppen. Also, ja, wo man natürlich auch jetzt jemanden anhalten könnte und sagen, nee, kannst du mich abschleppen? Ja. Aber grundsätzlich sehe ich da ganz viele Potenziale drin, auch im Nahraum wirklich zu gucken, was gibt es für Strukturen, und die sind sehr lose, und ich beobachte oder habe so den Eindruck, in der Großstadt ist es erstmal sehr anonym. Also ich kenne hier in dem Haus, kenne ich meine Nachbarn, aber drumherum erstmal nicht. Das ist das Phänomen der Großstadt irgendwie so. Und durch diese Gruppen kommt auch mit so ein Gefühl rein von, ich kann so ein Gefühl kriegen für meine Umgebung, wie auch immer das ist. Ja, würdest du das bestätigen? Also jetzt Köln ist vielleicht ein schlechtes Beispiel.
Da müsste ich jetzt auch ein bisschen bashen tatsächlich.
Ja, sag mal.
Aber erstmal dein Autobeispiel fand ich super cool, weil letztens hat jemand ins Netzwerk Köln gepostet, irgendwie Auto ging nicht an, und hat das Video davon gepostet, und echt nach 20 Kommentaren war dann irgendwie klar, wo der Fehler lag, weil irgendwie die Zündkerze nicht richtig drin war oder so. Total lustig, also so ein Gemeinschafts-Debugging von Fehlern, oder Beheben von Fehlern, würde man sagen. So ein Gefühl für die Stadt, da ist man, glaube ich, auch wieder schnell dabei. Da sind halt vor allem die Leute, denen das so gefällt, dieses Digitale. Ich glaube, so die anderen Stimmen sind da nicht. Ich merke das halt nur, ich wohne halt derzeit in Köln-Sülz, so ist halt eher so ein familienfreundlicher Stadtteil auch so, und machen halt öfter mal so Läden auf, die auch so Sachen mit vegan und so machen. Und die Facebook-Gruppe zu dem Viertel ist eigentlich da komplett gegen so. Das ist, also das ist alles ganz schrecklich für die und so. Und da merkt man schon, okay, da, hier ist jetzt so die eine Hälfte des Viertels, aber auch nicht die andere. Aber auch, was ich ja auch öfter thematisiert habe, dass da tatsächlich so ein Gemeinschaftsgefühl auch in Sachen Emotionsbewältigung vielleicht ist, vor allem wenn so Kriminalitätsfälle, Überfälle in der Stadt und so. Was ich immer ganz spannend finde, ist halt, wenn die Gruppe so richtig groß wird, dann hat man da halt so eine ganz wilde Masse an Meinungen irgendwie, wo sich die Leute teilweise dann doch untereinander austauschen, aber es ist halt gar nicht strukturiert so. Und
Darf ich kurz einhaken?
Ja, immer gerne.
Da wird ja auch häufig in den Medien so von den Cybersozialarbeitern geschrieben, ja, Cyber hier, Cyber da. Oder Sozialarbeiter, die sich halt wirklich in so Netzwerken bewegen und die dort ihre Angebote unterbreiten, die mitmoderieren. Wie sinnig würdest du sowas finden, wenn Sozialarbeiter wie selbstverständlich natürlich auch in so einer Lebenswelt, ich nenne das jetzt einfach so, mit dabei sind und ihre Angebote unterbreiten, im besten Falle dann auch Klienten erreichen.
Ich meine, das große Problem, was da ja im Raum steht, sozusagen, ist ja einfach, dass Facebook halt ein Unternehmen ist und sozusagen, und dass das gar nicht so denkbar ist. Weil ich würde jetzt spontan sagen, so jeder sollte sich mal da gucken, was so abgeht, dann können wir mal über so eine Phänomene ernsthaft reden, wenn ihr da mal, weiß ich nicht, eine Woche einfach mitgelesen habt. So muss keiner danach drin bleiben. Das hatten wir auch letztens auf einer Tagung mit Friederike Siller, mit der ich einen Vortrag gehalten habe. Erstmal war es ja so, Städte und Kommunen haben sich ja jahrelang rausgehalten. So ist jetzt rückblickend vielleicht auch wieder schwierig zu sagen, aber als das mit den Online-Foren losging, also wir sind ja jetzt nicht, also Online-Gruppen sind ja jetzt nichts Neues an sich, ne? Hätte ja eine Stadt auch schon sagen können, geil, wir machen jetzt das Köln-Forum und etablieren das jetzt hier jahrelang und hier seid ihr sicher. Aber selbst schon damals gab es ja immer diese Debatte um Störerhaftung, was ist denn, wenn da jemand was zum Beispiel ein Foto reinkopiert, was er gar nicht darf, so müssen wir dann haften. So haben natürlich alle Städte und Kommunen gesagt, ist jetzt meine nachträgliche Interpretation, ist uns alles viel zu heiß, viel zu viel Stress und schon damals waren Online-Foren vor allem von Privatpersonen betrieben, die dann vor Gericht sich irgendwie darüber auseinandersetzen müssen, ob die jetzt 10.000 Postings am Tag alle einzeln durchgehen müssen. So hätten wir diese Wunschwelt, in der ich jetzt gerne leben würde, so dass auch ein staatliches Netzwerk für Köln zum Beispiel gäbe, so wo sich dann alles tummelt, dann würde ich sagen sofort rein mit den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Nur jetzt wehren sich ja alle dagegen, weil es halt Facebook ist. Ne? Ich sehe da total eine Relevanz, die ich jetzt gar nicht so im strukturierenden Dialog sehen würde, sondern eher, dass man tatsächlich, das hat man jetzt auch manchmal in den Gruppen, so Verbittertheit von Leuten oder aber auch so bei untertageschau.de oder so auf den großen Newsseiten, dass so ganz viele Leute haben ja so eine ganz starke Unzufriedenheit und ich würde die jetzt so auch daraufhin ausführen, dass die halt nicht mehr so richtig ihren Anteil sehen an der Gesellschaft und an der Stadtgesellschaft. Und da finde ich, könnte soziale Arbeit super behutsam auch eine Brücke schlagen, so auch Angebote zu machen, wie, weil es ja auch dann ganz oft geht, man macht nur für bestimmte Gruppen wie geflüchtete Menschen Freizeitangebote so. Es stimmt ja auch in jeder Stadt nicht so, gibt es genug Angebote, aber es ist ja keiner direkt da, der da so direkt persönlich sagen kann, ja, komm doch mal bei uns vorbei und wir gucken mal, was dir gefällt oder so. Und da haben wir, also das geht in diesen ortsabhängigen Facebook-Gruppen, glaube ich, da sehe ich das größte Potenzial, weil da ist ja klar, so hier die Leute sind jetzt aus meiner Stadt. Bei tagesschau.de ist ja schon wieder schwierig. Eigentlich müsste das ja ein deutschlandweites Thema sein, dass sich da tatsächlich Cyber-Sozialarbeiter hinsetzen und sagen, ja, aus welcher Stadt kommst du denn? Okay, dann vermitteln wir dir da mal was oder so. Ne?
Wir werden übrigens, glaube ich, im Nachgang für das Cyber ganz viel Bashing bekommen.
Meinst du?
Ja. Cyber geht gar nicht. Ne? Ja. Aber
wir machen Cyber wieder cool.
Ja, Mann. sehe da auch die Gefahr, dass tatsächlich soziale Arbeit, und so beobachte ich das schon wirklich einige Zeit und seit dem Studium, auch so eine Omnipotenz Vorstellung hat, ja, also wir müssen uns in jeden Bereich ausbreiten und überall Angebote und der Mensch ist unfähig und also ich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, ja, lass die Leute doch machen und es hat auch was Entmündigendes, finde ich zum Teil, wenn dann wirklich jemand seinen Unmut äußert und dann kommt der Sozialarbeiter und sagt dann, guck mal, wir haben auch tolle Angebote, kommst du mal vorbei, das hat auch so ein Stück weit von einer Macht, von einem Machtgefälle. Und ich glaube, dass es auch aus der Community tatsächlich wachsen könnte. Also wirklich, ich sehe es ähnlich wie du, aber sehe auch noch den Aspekt des kompletten Machtmissbrauchs.
Ja, aber es ist ein super Einwurf von dir so, weil ich gucke ja von außen drauf so. Mhm. Also würde ich immer noch sagen, selbst nach den beim Masterstudium hat halt nur ein paar Semester. Weil ich ja das ist jetzt so oberflächlich, aber das Geile, was ich ja in der sozialen Arbeit fand, war ja, die gucken ja tatsächlich so auf den gesamten Alltag und gucken, was man da mal so machen könnte. Ne? Ist jetzt ganz spannend, dass du jetzt wieder spiegelst, weil in der Medienpädagogik guckt man halt zumindest jetzt so, ja, was sind die Probleme mit Medien so? Mhm. Und wenn da was ist, dann kann ich dir gerne helfen. Aber es war ja nie so gut, wenn du jetzt über die Politik meckerst, dann hat man gesagt, naja, weiß ich nicht so. Website. Ja, weil dann ist man auch schnell so, ich bin hier kein Politikwissenschaftler, geh doch mal zur BPB und mach da mal was.
Ja.
Also gibt auch Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, die das super gesamtgesellschaftlich alles machen, aber es ist ja oft dann verkürzt so, sieht man sich ja nicht zuständig. Und das fand ich in der sozialen Arbeit immer spannend. Und vielleicht noch ein kleines Beispiel, so dass auch Facebook-Gruppen strukturiert gemacht werden können, finde ich ganz spannend, sind die Nette Handwerker Köln tatsächlich, weil die Moderatoren da entschieden haben, ja gut, wenn jetzt jeder hier sagt, wie man Gasherd anschließt, ist vielleicht nicht so die gute Community-Beratung. Überlegen wir nochmal, weil da muss man sich tatsächlich beim Gruppenmoderator melden, da seinen Meisterbrief oder was weiß ich als Nachweis einreichen und erst dann darf man da Ratschläge erteilen in der Gruppe. Und das ist vielleicht auch sowas, worauf du so ein bisschen hinaus willst, auf diese Selbstermächtigung, so dass die Handwerker sagen, gut, wir bieten hier was an, aber halt auch nicht total vogelwild und jeder darf mal schreiben, was jetzt passiert, sondern wir tauschen uns da so aus. Ja, ja, wobei ich würde halt trotzdem... Ist ganz spannend. Ich glaube, wenn man deins mit einbezieht, würde ich aber trotzdem sagen, jeder sollte sich da einfach mal eine Woche wenigstens einmal mitlesen, so dass man einfach mal mit diskutieren kann, ne? Ohne, aber ohne gleich mit der Brille, wie können wir das jetzt alles strukturieren, eine eigene Plattform machen und alles hier besser machen, dass alle sich lieb haben, so vielleicht unter der Prämisse so.
Genau, genau. Ja. Vielleicht ist das ein schönes Schlusswort, tatsächlich zu sagen, geht doch mal in die Netzwerke, die noch nicht drin sind. Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind Social Media affin, zumindest korrigiert mich, also mir wäre es auch ein Anliegen tatsächlich, wenn sich nach dieser Folge mal ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer melden und sagen, wo kommt ihr her? Was macht ihr? Was ist der Bezug? Wie seid ihr auch aufmerksam geworden auf den Podcast? Was interessiert euch an dem Thema Digitalisierung und soziale Arbeit? Ich glaube, an dem letzten Punkt können wir irgendwann nochmal ansetzen, wenn du Lust hast. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein super spannendes, diskussionswürdiges Thema, dass wir uns das nochmal in einer anderen Folge irgendwann anschauen, weil sich da auch, glaube ich, viel tut in letzter Zeit. Mhm. Ich danke dir, dass du da warst, Matthias. Es war jetzt ein Podcast, der vielleicht auch ein bisschen durcheinander war. Wir haben so ein bisschen Themenhopping gemacht. Das zeigt nur, wie groß dieses Thema ist. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, dich als Gesprächspartner zu Gast zu haben. Vielen Dank, Matthias.
Ja, vielen Dank. War auch für mich eine schöne Selbsterfahrung. Ich glaube, wir sind eher dem Format Laber-Podcast ein bisschen näher gekommen, ne? Aber tatsächlich auch schönen Gruß an die Hörerinnen und Hörer. Wäre ich tatsächlich gespannt. Und auch wenn man jetzt vielleicht als Hörer oder Hörerin so medienaffin ist, glaube ich, geht es doch darum, immer wieder die Überwindung zu haben oder sich zu überwinden, andere Leute mitzunehmen und denen einfach mal einen Einblick und Erfahrung zu bieten, weil dann kann man und vielleicht auch wir dann, wenn wir das Feedback gekriegt haben in der nächsten Folge, falls wir das dann machen, sehr gerne von meiner Seite aus, da nochmal viel prägnanter drüber diskutieren oder auch mit viel mehr Leuten über die Phänomene da diskutieren. Ne?
Genau, also das wäre wirklich nochmal hier der Aufruf, sendet mal Dinge, Rückmeldung zu dieser Sendung, konntet ihr folgen, braucht ihr aber vielleicht auch erstmal Einstiegstexte von uns und Einstiegsdiskussionen über bestimmte Phänomene. Das würde uns super interessieren. Schreibt es in die Kommentare, schickt uns E-Mails, unverschlüsselte oder auch verschlüsselte von mir aus. Und ja, dann hören wir uns bald wieder, dann im Gespräch mit, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich mal gucken. Wird auf jeden Fall auch spannend.
Wird ein Stargast wahrscheinlich.
Wird ein Stargast, genau. Macht's gut. Ciao.
Ciao.